Ihr wollt das Hamburger Abendblatt 4 Wochen für nur 10 Euro lesen oder verschenken und gleichzeitig damit Gutes tun? Unser Spendenabo macht es möglich. Jetzt informieren unter abendblatt.de/spenden2026. Und das Beste daran? Die Hasper verdoppelt jede Spende. Also, seid dabei!
»040. Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.«
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und mir quasi gegenüber sitzt, Trommelwirbel,
Matthias Eken.
So ist es. Matthias Eken klingt wie auf so einem...
Ja, der Trommelwirbel, den habe ich schon imaginiert hier.
Auf so einem Dom so. Zurückbleiben bitte. Matthias, wir haben viele wichtige Themen diese Woche. Natürlich Thema Nummer 1, ich sage es so, wie es ist, der Mord an der U-Bahn-Station Wandsbeker Markt, wo ein Südsudanese eine junge 18 Jahre alte Frau mit sich in den Tod gerissen hat, und zwar vor einer U-Bahn. Da gibt es viele Fragen, die wir gleich beantworten wollen. Thema 2, da kommen wir nie drum rum, der Blockprozess. Interessant diese Woche, es gab einen 11-Punkte-Plan, mit dem dieser Prozess vielleicht hätte vermieden werden können. Und wir stellen einmal mehr fest, Eugen Block und Christina Block, also der Vater und die Tochter, der Nicht-Angeklagte und die Angeklagte, stimmen sich mit ihrer Strategie offensichtlich nicht ab. Dann geht es, Thema Nummer 3, um einen Streik am Montag dieser Woche. Da fuhren nämlich in Hamburg so gut wie keine Busse, habe ich gesehen, und keine U-Bahn. Und die Stadt hatte ein besonderes Flair, fand ich. Aber viele haben sich darüber geärgert und wir sprechen darüber, ob das denn angemessen war. Thema Nummer 4. Wahrscheinlich eines der Lieblingsthemen. Es geht um das Gendern in Behörden, das so weit ging, dass eine Behörde, nämlich das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, eine Mitarbeiterin gekündigt hat, weil die sich angeblich geweigert hat, zu gendern. Man glaubt es nicht, war diese Woche vor Gericht. Und Thema Nummer 5, wenn denn noch Zeit ist, lieber Matthias, wollen wir über Jean-Luc Dompé sprechen. Das ist ein Spieler des HSV, ich würde sogar sagen einer der wichtigsten Spieler des HSV, der aber leider zuletzt keine Schlagzeilen auf dem Feld gemacht hat, sondern außerhalb, weil er mit Alkohol am Steuer und dann noch am E-Scooter erwischt wurde. Und die Frage, über die ich hier mit dir sprechen würde, ist, was muss ein Verein in so einem Fall tun, wenn du einerseits einen Top-Spieler hast und andererseits gerade dieser Top-Spieler sich außerhalb des Spielfeldes halt so verhält, wie das Dompé gemacht hat und, man muss es sagen, straffällig geworden ist. Fangen wir an, Matthias, mit dem Mord an der U-Bahn-Station Wandsbek Markt. Ich habe es erzählt, da ist ein Südsudanese, 25 Jahre alt, vor 1,5 Jahren nach Hamburg gekommen, um hier integriert zu werden, um hier vor dem Krieg in seinem Heimatland geschützt zu werden, auf diesen Bahnsteig getreten, hat sich eine Frau da gegriffen, die er nicht kannte, die nichts mit ihm zu tun hatte, die einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war, ist mit ihr vor die U-Bahn, nein, hat sie sie genommen, hat sie vor die U-Bahn gerissen und beide sind dort gestorben. Und die erste Frage, die ich habe, hattest du bis dahin von diesem Resettlement-Programm schon mal was gehört?
Habe ich davon schon einiges, was vorher damit zu tun haben könnte, dass ich ja mal zu vergangenen Zeiten mich mit Migrationspolitik sehr intensiv im Studium und in der Diplomarbeit befasst habe. Insofern ist das so mir immer mal wieder begegnet, aber es ist natürlich, muss man sagen, komplett unter dem Radar der Öffentlichkeit gelaufen, und das ist spätestens seit diesem Donnerstagabend, als der 25-jährige Südsudanese die 18-Jährige mit in den Tod riss, glaube ich, vorbei.
Erklär mal, weil die Frage ist ja dann immer, wenn sowas aufkommt, da ist jemand, der offensichtlich ein Geflüchteter ist, erklär mal, wie der nach Hamburg gekommen ist.
Naja, das über dieses Verhalten. Dieser ganz klassischen Zahlen, Daten, Fakten, die wir immer so im Blick haben, er ist keiner von den 130.000 Asylbewerbern gewesen, die im vergangenen Jahr kamen, oder von den 230.000 im Jahr davor, sondern er ist einer, der außerhalb dieser Programme von der Bundesregierung aufgenommen worden ist, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Weltflüchtlingswerk UNHCR. Da gibt es diese Resettlement-Programme, und die beziehen sich eigentlich vor allen Dingen auf besonders ja, sensible Person, das heißt Kinder, alleinstehende Frauen, Kranke, die man da versucht aus Flüchtlingslagern in eine gesicherte Unterbringung zu bringen. Das sind alles Menschen, die keine Perspektive haben, in ihr Heimatland zurückzukehren. Er war ja auch im Kongo, war geflohen aus seiner Heimat. Und er ist dann einer der Glücklichen gewesen, die also im Rahmen dieses Programms nach Deutschland kamen. Das ist übrigens ein Programm und deshalb gibt es ja jetzt auch den Streit darum, den die Ampelregierung noch ausgeweitet hat. Das sind alles freiwillige Geschichten. Und als die Ampel unter Olaf Scholz antrat, steht sogar im Koalitionsvertrag, dass man das ausbauen will. Und inzwischen, glaube ich, will das niemand mehr. Auch Peter Tschentscher hat ja deutlich gesagt, man muss das alles überprüfen. Vielleicht Fun Fact am Rande, der Dobrindt hat das als eine seiner ersten Amtshandlungen sofort gestoppt. Es gibt also keine Resettlement-Programme mehr, wo Deutschland Leute aufnimmt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das aber Programme, in deren Genuss Menschen kommen, von denen man eigentlich denkt,
besonders schutzbedürftig,
aber das heißt ja nicht, dass die auch dann, also die besonders dankbar auch eigentlich dafür sein müssen, dass sie aus ihrem Umfeld rauskommen. Das heißt aber nicht, dass die besonders gut zu integrieren sind. Das weiß man halt vorher nicht.
Das weiß man nicht. Das ist ja immer so ein bisschen eine Blackbox. Es sind jetzt auch nicht so rasend viele. Es sind halt 2.000, 3.000 pro Jahr gewesen in den letzten Jahren. Halt
in Deutschland.
In Deutschland. Aber es ist natürlich insgesamt das Problem. Und deshalb habe ich ja schon früh gesagt, Leute, wir übernehmen uns. Das Problem ist, dass angesichts der hohen Zahlen der Zuwanderer, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, natürlich eine richtig gute Integration nicht so einfach funktioniert, einfach aufgrund der schieren Masse. Es gibt eine Überlastung, es gibt die teilweise wirklich prekären Wohnlagen in diesen Flüchtlingscontainern, es gibt zu wenig Sozialarbeiter und all das hat damit zu tun, dass wir uns einfach über Jahre, ja, zu viele Flüchtlinge quasi gegönnt haben, ist jetzt ein falscher Begriff, aber zu viele Flüchtlinge aufgenommen haben.
Und dann passiert, was da passiert ist und man fragt sich, hätte das verhindert werden können? Und ich glaube, die Antwort ist ja, weil dieser Geflüchtete im Rahmen dieses Programms dann nach Deutschland kam, seit anderthalb Jahren hier ist und tatsächlich ja schon aufgefallen war. Unter anderem
ist auch unterhalb jetzt der ganz großen Schwelle, wo die Staatsanwaltschaft also auch tätig wird. Ne? Er ist aufgefallen als jemand, der randaliert hat in den Unterkünften, der sich da auch geprügelt hat. Aber es war jetzt nicht so wie beim Täter von Brockstedt, dass der also einschlägig vorbestraft war.
Trotzdem muss man doch gerade, wenn da jemand kommt, der in einem besonderen Programm ist, das nicht für so viele Leute vorgesehen ist und der sich dann so verhält, wie der das verhalten hat, also Randale in den Flüchtlingsheimen, Prügeleien, dann kurz vor dieser Tat am Bahnhof Wandsbek-Markt, war der in einem Bordell, auf St. Pauli hat er randaliert und hat dann noch einen Polizisten angegriffen und den auch verletzt. Was, glaube ich, was man sich immer als Außenstehender dann nicht sich fragt, wie kann das sein, dass das passiert? Derjenige wird dann auf freien Fuß gesetzt, vor dem Hintergrund, dass er ja nur hier ist, um ihn vor Gewalt zu schützen. Da kommt natürlich sofort jetzt die Forderung, solche Menschen müssen bei der ersten Straftat, bei der ersten Dinge, was sie sich erlauben, was sich nicht gehört schon, da geht es ja schon los, das Land halt wieder verlassen, weil sie dann diesen Schutzstatus, und damit tun wir uns offensichtlich schwer, ne?
Naja gut, das ist also erstmal bei diesen Personen, die über die Resettlement-Programme aufnehmen, besonders schwierig, weil die kommen ja aus einem Flüchtlingslager nicht in ihre Heimat, die können wir gar nicht in ihre Heimat zurückschieben. Also da beißt sich die Katze auch ein bisschen selbst in den Schwanz, um zu sagen, den können wir wieder zurückschicken. Aber insgesamt ist natürlich, muss man sagen, ist auch extrem schwierig. Wie sollen die Behörden, wie sollen Sozialarbeiter erkennen, dass da jemand offenbar immer weiter vom Patt abkommt, immer mehr Alkohol vielleicht trinkt, immer irgendwie depressiver wird? Das ist schon für alle, die mit ihnen zu tun haben, unheimlich schwierig. Und ja, die Forderungen klingen immer gut, dass man nach ein, zwei quasi schweren Verfehlungen die Menschen wieder zurückschickt. Bei ihm wäre es gar nicht gegangen und auch sonst gibt es da einfach extrem viele rechtliche Hürden. Spannend ist ja oder interessant ist, dass die CDU in Hamburg jetzt ja eine weitere Verschärfung der Migrationsregeln einfordert. Sie haben ein 16-Punkte-Papier, was sie in die Bürgerschaft bringen wollen. Und da ist ein Punkt dabei, der heißt, wir wollen so werden wie Dänemark. Und Dänemark will zum Mai hin wirklich, genau wie du sagst, alle Straftäter, die also zumindest einem Jahr verurteilt werden, zurück in ihre Heimat schicken. Dafür muss man aber jetzt auch die EU-Menschenrechtskonvention ändern. Das ist alles nicht so einfach. Das klingt immer wunderbar, aber der Teufel liegt im Detail.
Hat dann der SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Kienzschaf recht, der ja, nachdem wir auch darüber berichtet hatten, was Dennis Thiering gesagt hat, der CDU-Vorsitzende, Fraktionsvorsitzende, 16-Punkte-Programm, der eben diesen Dennis Thiering mehr oder weniger Unkenntnis vorwarf und sagte, denk erstmal nach, bevor du sowas formulierst, weil das hier, wir gehen nochmal auf die anderen, das sind ja Punkte, da geht es um Migration, aber auch um Sicherheit am Bahnsteig, da gehen wir ja nochmal drauf ein. Aber hat er da grundsätzlich, ich habe mich gefragt, warum tut man das als SPD, die sich ja in dieser ganzen Diskussion ja zurückgehalten hat und so sehr, also so mein Gefühl war, gehofft hat, so dass sich das Thema relativ schnell erledigt, wobei das ja schon etwas ein Fall war, der die Stadt erschüttert hat. Man muss nochmal sagen, diese junge Frau, wenn die 2 Minuten später gekommen
ist ja auch eine Migrantin, aber eben eine, die top integriert war. Auch das ist genau. Ja, also wirklich das Drama dieser Tat. Auch ein Mensch, der hierher kam mit hohen Erwartungen, der aber, sage ich mal, genau das getan hat, was die Mehrheit der Menschen hier erwartet, kommt zu uns, quasi nimm auch unsere Art zu leben an. Sie ist ja sogar katholisch geworden, Messdienerin gewesen. Das ist ja alles ganz, also ganz interessant, wenn man sich das so anschaut. Und dass die jetzt von einem nicht integrierten Ausländer umgebracht wurden, das ist eigentlich ein doppeltes Drama. Aber du hast mich nach Dirk Kienzschaf gefragt. Ich bin jetzt hier nicht Dirk Kienzschaf. Ich habe auch ein bisschen gedacht, er ist natürlich auch als Fraktionschef so ein bisschen aus der Abteilung Attacke, aber er ist manchmal auch ein politischer Poltergeist. Und das ist natürlich Daniel Thiering mitunter auch. Und die beiden haben sich also wirklich herzlich gern und streiten sich oft und heftig. Ich finde, beide könnten eigentlich so ein bisschen ihre Tonalität runterregeln. Ich fand also die Attacken jetzt gerade nach diesem Vorfall nicht besonders angebracht.
Und nicht, dass jetzt einer denkt, wieso nennt der Iken Dennis Thiering, Daniel Thiering, das war ein Versprecher. Das, ne?
Da, du weißt, Daniel,
du hast Daniel gesagt. Du hast natürlich an Daniel Günther gedacht, wie so oft in deinem Leben.
Wie so oft. Das ist
nicht, Nochmal.
Gemerkt.
Deshalb habe ich es schnell gesagt.
Aber hier wird ja nichts rausgeschnitten.
So ist
das die Wahrheit.
Zu den 16
Dennis Thiering.
Zu den 16 Punkten gehört ja auch, wie könnte man verhindern mit baulichen Maßnahmen, dass so etwas an Bahnhöfen sowieso nicht passieren kann. Denn es passiert ja nicht das erste Mal, dass Menschen vor die U-Bahn fallen. Meistens sind es Unfälle, mal sind es Betrunkene, mal sind es Suizide. Und es ist natürlich in unser aller Interesse, die zu verhindern. Übrigens auch am allermeisten wahrscheinlich im Interesse nicht nur natürlich solcher Opfer, wie die junge Frau eines ist, aber auch natürlich der U-Bahn-Fahrerin und U-Bahn-Fahrer. Und es gibt ja Möglichkeiten. Man kennt das aus Japan, glaube ich. Man kennt das aus
Kopenhagen.
Also es gibt so Bahnsteigtüren, die sozusagen, also die Gleise abschotten und die sich erst öffnen, wenn ein Zug dahinter steht. So, das fordert die CDU unter anderem auch, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja, also es kommt jetzt ja auch bei der U5 wohl, zumindest in Teilen, bei der neuen Bahn. Aber also ich bin jetzt kein Freund davon, nach einem dramatischen Einzelfall gleich die ganze Infrastruktur in einer Stadt umzubauen. Da muss man auch realistisch sein. Wie lange wird das dauern? Was wird das kosten? Und was wird es am Ende auch bringen? Also ja, wahrscheinlich hätte dieser schlimme Vorfall nicht stattgefunden, aber vielleicht hätte dann einfach ihr eine Flasche Bier über den Kopf gezogen oder sie mit Messer angegriffen. Man weiß es nicht. Also es gibt, und das ist einfach Teil der Wahrheit, keine hundertprozentige Sicherheit. Und wir müssen mit diesem, so schlimm es auch klingt, Restrisiko leben. Und wir können nicht jedes Risiko verhindern. Und ob man jetzt Millionen in den Umbau sämtlicher Bahnhöfe investieren soll, und man müsste ja auch in die Bahn dann investieren, da muss ich ganz ehrlich sagen, das scheint mir doch ein bisschen ein Schnellschuss zu sein.
Und was wir hier recherchiert haben, ist, es ist einfach auch technisch gar nicht möglich, weil man dazu, allein schon weil das Gewicht dieser Türen, das würde sozusagen die bisherigen Bahnsteige, die ja auch ein bisschen älter sind, gar nicht tragen. Es würde mit den einfahrenden Zügen nicht gehen und so. Aber natürlich ist es, glaube ich, schon schön, dass es bei der U5, die dann ja auch vollautomatisiert ist, da ist es, glaube ich, auch deshalb sinnvoll, weil da ja auch kein Fahrer mit drin sitzt.
Ja. In der Tat, genau. Das sind ja vollautomatisierte Bahnen und da wird das dann kommen. Aber nochmal, also ich denke, nicht alles, was wünschenswert ist, ist auch möglich.
machen wir einen Haken hinter diesem furchtbaren Vorfall und hoffen, dass sowas nicht wieder passiert. Du hast aber gesagt, wir haben halt einfach den Überblick verloren, wer eigentlich da ist. Und dann kommt plötzlich so eine Geschichte und man erfährt, dass da Menschen in diesem Land sind, in dieser Stadt sind, die über ganz andere Wege reingekommen sind, als wir das gedacht hätten. Aber ich habe, was war mir auch neu, dass es das Programm nicht mehr gibt. Thema Nummer 2. Der Blogprozess. Er lässt uns nicht los. Ich würde anfangen nochmal mit Eugen Block. Diese Woche hat Eugen Block wieder eine Nachricht über sein PR-Büro herausgegeben, zusammen mit Gerhard Strate. Das ist der Anwalt, der ihn berät, einer der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands. Diesmal in seiner Funktion als Onkel, hat in seiner Funktion als Onkel gefordert, dass der Prozess gegen seine Nichte abgespalten wird. Und ich musste dann daran denken, an etwas, was Christina Block, glaube ich, vor einer oder zwei Wochen gesagt hat, dass all das, was ihr Vater macht, ihr Vater, mit ihr gar nicht abgestimmt sei. Und da fragt man sich ja nach wie vor, was soll das? Warum nimmt sich Eugen Block mit Gerhard Strate einen anderen Anwalt als Christina Block? Die hat ja den Ingo Bott. Und warum macht er dann Dinge, über die sie anscheinend gar nichts weiß? Schlicht, weil er so tickt, weil er es kann, was glaubst du?
Ja, du hast die Antwort, glaube ich, schon ein bisschen gegeben. Das ist auch seine ganz persönliche, ja, Persönlichkeitsstruktur. Er ist, wie er ist. Er ist natürlich auch inzwischen ein alter Mann. Er ist jemand, der sein Leben lang Erfolg hatte mit der Art, wie er unterwegs war. Und er fühlt sich, und das kann ich auch in Teilen gut nachvollziehen, er fühlt sich ungerecht behandelt. Also jetzt ging es ja um seine Nichte, die also ja sich quasi hat zu Schulden kommen lassen, deshalb jetzt auch wegen Beihilfe quasi angeklagt wird. Sie hat ja die Kinder mit transportiert und dabei die Autoverriegelung angemacht. Da kann man schon die Frage stellen, ob das jetzt wirklich irgendwie ausreichend ist, um ein großes Verfahren zu starten. Da bin ich am Ende nicht der Richter und auch nicht die Staatsanwaltschaft, die muss das entscheiden. Aber natürlich sind diese Einlassungen nicht hilfreich. Die helfen seiner Nichte nicht, die helfen seiner Tochter nicht und die helfen dem ganzen Prozess nicht. Ich glaube, auch wenn man das verstehen kann, es wäre das Hilfreichste, sich jetzt zurückzuhalten und wahrscheinlich auch nochmal die Strategie zu überdenken, statt sich ständig von der Seitenlinie aus zu melden und Dinge anzuprangern, weil damit macht man zweierlei. Auf der einen Seite bringt man, glaube ich, vor Gericht die Handelnden nicht gerade irgendwie für sich oder gewinnt man nicht für sich. Und auf der anderen Seite spielt man halt das Spiel der Medien auch wieder wunderbar mit. Denn wer über ein quasi Medienbüro Pressemitteilungen aussendet, macht ja dieses Spiel aus einem ja eigentlich privaten Familiendrama eine große Soap zu machen mit. Und deshalb verstehe ich es ehrlich nicht, warum man sich da auch nochmal zu Wort melden muss.
Das Interessante ist, wenn man die Pressemitteilung immer liest, dass, glaube ich, dieses Medienbüro selber zweifelt, ob das, was der Eugen Block macht, da richtig ist. Es macht es, weil es seit langem für Eugen Block arbeitet, gibt sich aber sozusagen nur als Plattform, stellt sich nur als Plattform zur Verfügung und sagt auch bitte keine weiteren Fragen an uns. Fragen hätte man natürlich auch haben können und gibt es wahrscheinlich noch viele an David B. Das ist sozusagen der Kronzeuge, der Mann aus Israel, der die Entführung schon zugegeben hat, dass er sie durchgeführt hat. Und jetzt hat diese Woche lieber Kollege David hat rausgefunden, dass es einen 11-Punkte-Plan gab, zusammen mit Christopher Bartsch. Ich darf jetzt keinen vergessen, um Gottes Willen. Herausgefunden, dass es einen 11-Punkte-Plan gab. Und in diesem 11-Punkte-Plan, den auch dieser David B. entwickelt hat, und dieser 11-Punkte-Plan sah eigentlich eine Versöhnung von Christina genau. Bock und ihrem Partner Stefan Hensel vor. War also weit vor der Entführung. Und dann heißt es, er ist offensichtlich gescheitert an dem Umfeld der Blockfamilie. Und wenn ich das schon höre, Umfeld der Blockfamilie, dann ahne ich, dass er vielleicht daran gescheitert sein könnte, dass Eugen Block das nicht wollte, der offensichtlich ein ganz schwieriges Verhältnis zu seinem damaligen Schwiegersohn hatte. Oder zu seinem ehemaligen Schwiegersohn, der war schon ehemalig.
Da liegt ja auch wahrscheinlich quasi die Krux in diesem Prozess, dass die beiden sich halt quasi, er war ja am Anfang ein Förderer, er macht ja Karriere im Unternehmen, ist dann rausgeflogen. Und da liegt, glaube ich, wirklich ja, die ganze Krise begraben. Und deshalb hat es halt auch inzwischen, also ich musste ganz spontan, das darf man eigentlich gar nicht sagen, als man diesen Punkteplan sah an Friedensverhandlungen irgendwie zwischen Ukraine und Russland, sich erinnert, also dass es wirklich so zerrüttet ist, dass man also wirklich Diplomaten einsetzen muss, um irgendwie wieder zusammenzukommen. Und das zeigt schon die Dimension, das zeigt auch die Verhärtung, die da vorliegen. Und darin, denke ich, liegt auch wirklich, ja, der Grund allen Übels, und deshalb gibt es jetzt diesen Prozess.
Und wir bleiben dran, auch wenn man merkt, ich weiß gar nicht, wie das Gericht sozusagen mit dieser Ermüdung umgeht, die ja irgendwie schon jetzt, die man sich bei sich selber als reiner Beobachter merkt, aber natürlich werden wir weiter dabei bleiben, da dranbleiben. Thema Nummer 3 ist schon ein bisschen her, Anfang der Woche. Wir erinnern uns noch, sehr winterliches Wetter, eigentlich so ein Wetter, wo man sagt, gut, dass es den ÖPNV gibt, gab es aber nicht. Busse fuhren kaum. Ich habe einen Fünfer gesehen und einen Vierer. Da waren so Abstände von 20 Minuten, wenn überhaupt. U-Bahn, nee. Und die Stadt war extrem leer, auch in der Redaktion. Ich war dann tatsächlich in der Redaktion an diesem Tag. Es war niemand da, wirklich niemand.
Ich war da.
Du warst da? Da haben wir uns nicht gesehen. Und dann
ja, das ist nur vorm das da.
Da siehst du, ich war eher ab mittags da. Und eine große Aufregung bei vielen Kollegen, die sagen, was soll das? Warum streiken die? Und das geht mir ja noch heftiger bei den die ganzen Streudienste in Niedersachsen, die ja dann auch vergangene Woche gestreikt haben. Was soll das? Kannst du irgendeine Form von Verständnis dafür aufbringen, in diesen Zeiten an einem Montag zu streiken? Ja, du siehst so aus, als ob.
Ja, kann ich schon. Also ich meine, ein Streik bringt nur was, wenn er den Leuten wehtut. Also ein Streik, den keiner merkt, ist wirklich ein Streik, den man sich sparen kann. Und natürlich gehört ein Streik auch dazu, um in einer Tarifauseinandersetzung jetzt mit den Ländern auch seine eigene Position zu unterstreichen. Ich finde auch legitim, dass man dann sagt, okay, wir fahren ohne Busse und ohne Bahn mal an einem Montag in Hamburg. Mit den Streudiensten finde ich schwieriger, weil man halt auch sehen muss, dass damit auch wirklich Menschenleben am Ende aufs Spiel gesetzt werden. Aber als dieser Streik angesetzt wurde, wusste man auch noch nicht, dass es an diesem Montag in Niedersachsen glatt wird. Also ich kann verstehen, dass gestreikt wird. Ich finde insgesamt, und das ist so ein bisschen die Metaebene, dass Verdi, die ja in den letzten Jahren doch sehr, sehr gute Tarife rausgehandelt haben für ihre Leute, dass die eine gewisse Maßlosigkeit, jetzt werden wahrscheinlich einige Gewerkschafter kurz aufzucken, wenn sie das hören, eine gewisse Maßlosigkeit an den Tag legen, denn man muss ja zweierlei sehen. Wenn man das vergleicht mit der IG Metall oder mit der IG Bergbau Chemie, da sieht man schon, dass das Gewerkschaften sind, die sehr genau gucken, wie geht es eigentlich den Unternehmen. Und wer die sagt, Unternehmen ist der Staat, dem geht es ja immer gut. Was natürlich Unsinn ist. Dem Staat geht es nicht immer gut und der Staat muss am Ende von dem Geld leben, was die Steuerzahler ihm geben. Und es kann auch nicht sein, dass eine Tarifrunde nach der nächsten, in diesem Fall geht es ja also auch bis zu 12, das ist eine Kampfzahl, aber doch schon so um roundabout 7% mehr Lohn. Da muss ich sagen, holla die Waldfee, auch wenn wir da noch 2-3% abnehmen, ist das immer noch deutlich mehr als die längst gefallene Inflationsrate. Und da kann ich auch Andreas Dressel verstehen, der auf der anderen Seite sitzt und sicher auch kein Gewerkschaftsfresser ist, der sagt, Freunde, das geht so nicht, das ist einfach zu viel und wir müssen am Ende sehen, was finanzierbar ist. Also ich glaube, Verdi wäre gut beraten, wenn sie auf den weiteren Verhandlungsmetern auch etwas ja, kompromissbereiter ist und am Ende auch sehen muss, dass das, was am Ende ausgezahlt wird, von allen erstmal erwirtschaftet werden muss. Und natürlich sind Verwaltungen, die teuer sind und noch teurer werden, ein weiterer Punkt, der die Kosten für einen Wirtschaftsstandort in die Höhe treibt. Also ein bisschen mehr, sage ich mal, IG Metall bei Verdi wäre wahrscheinlich nicht schlecht.
Und ich muss daran denken, vielleicht du auch, wir hatten ja neulich, ohne zu sagen, wer das war, ein Hintergrundgespräch mit einem jemanden aus der Regierung von Friedrich Merz, der uns dann auch im Hintergrund eben halt sagte, naja, also das Problem in Behörden und in Ministerien ist halt, weil man das Gefühl hat, ist es genug Geld da, aber am Staat wird dieses Geld auch ausgegeben.
Ja, es kommt noch ein Punkt dazu, das fand ich ganz interessant. Ich sprach mit ein paar Unternehmern kürzlich nach dem Neujahrsempfang. Und die erzählten mir, es wird immer schwerer, Leute zu suchen, zumal jetzt Menschen aus den Betrieben in die Verwaltung wechseln, weil die da so gut bezahlt werden. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass jetzt der Staat im Ring um Fachkräfte den Unternehmen, die am Essen, die Leute abwirbt. Also da müssen wir auch gucken, dass da kein Lohngefälle entsteht, was die Verwaltung noch attraktiver macht.
Sehr guter Punkt. Wir müssen ein bisschen uns sputen, weil wir sind ja schon fast auf der Zielgerade. Wir haben noch zwei gute Themen.
Wir gehen ein bisschen schneller fahren. Da gibt es ja noch jemanden, den du ansprechen wolltest.
Genau, Thema Nummer 4. Aber erstmal für mich auch eine der Geschichten, die wir enthüllt haben und die das Amt enthüllt hat und die für viel Aufsehen sorgte. Und wir haben es heute mit dem D. Das war David. David hat diese Geschichte enthüllt. Die andere Geschichte war von Christoph mit Blockhaus. Also es geht um Gendern in Behörden. Und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, schon ein cooler Name, er hat eine Mitarbeiterin gekündigt, weil sie sich geweigert hat, in einer, das ist schon, da geht schon los, dass man denkt, das ist nicht euer Ernst, in einer Strahlenschutzanweisung zu gendern. Und da ging es, und die hat nicht gegendert, nicht weil sie das jetzt grundsätzlich ablehnt, sondern sie hat gesagt, diese Strahlenschutzanweisung muss eindeutig sein. Und mit Gendern wäre das nicht eindeutig. Und sie hat als Beispiel genannt, man hätte sonst sagen müssen, statt dem ermächtigten Arzt, was für mich auch schon schwer zu verstehen ist, was ist ein ermächtigter Arzt, hätte man sagen müssen, eine fachärztliche Person. Und das hätte dann in die Irre geführt. Und die Behörde hat dann gesagt, mach das, sie macht das nicht. Und sind dann vor Gericht gegangen. Da hat die Behörde jetzt verloren. Man muss die Frau natürlich weiter beschäftigen. Und da fragt man sich, Entschuldigung, oder geht's noch?
Ja, das habe ich mich auch zuerst gefragt. Und als ich das las, war ich natürlich auch, gebe ich zu, echt angefixt. Aber manchmal ist es dann ja auch so, und das haben wir jetzt ja auch berichtet, dass natürlich jede Medaille auch zwei Seiten hat. Und offenbar dieses Gendern, dieser Fall des nicht gegenderten Textes, ein Auslöser war, aber nur ein Auslöser. Und da hatte sich wohl schon einiges vorher zusammengetragen. Und das Drollige ist ja, dass ausgerechnet diese Behörde, die dann also auch einen, glaube ich, eher konservativen CDU-Mann als Chef hat, nun wirklich nicht die Speerspitze der Genderbewegung ist. Also das hat, glaube ich, auch dann der Verein für deutsche Sprache gerne genutzt, um wieder so ein bisschen zu trommeln. Aber wir haben es hier nicht mit Überzeugungstätern auf der anderen Seite zu tun, wie sie an manchen Unis rumspringen, wo wirklich jeder Genderstern irgendwie dreimal irgendwie geputzt wird, sondern da ging es, glaube ich, um eine Auseinandersetzung arbeitsrechtlicher Art, die da einen Tropfen fand, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und interessant war, den hat ja dann David auch zitiert, dass selbst Christoph Ploss, wir erinnern uns, einer der ambitioniertesten Kämpfer gegen das Gendern, eine Aussage traf, ja, da geht es ja auch noch um andere Sachen und er schätzt den Leiter der Behörde sehr, dass also nicht mal Christoph Ploss draufgesprungen ist. Wie so oft sind die Dinge manchmal etwas komplizierter, als sie zuerst klingen, aber alleine die Aufmerksamkeit dieses Falls und das Interesse, was er dadurch gefunden hat, zeigt, dass damit ein Punkt erreicht ist und ein Punkt angesprochen ist, der wirklich viele Menschen bewegt. Und ich kann allen nur raten, auch sprachlich zu deeskalieren. Hört einfach auf, Leute anzuweisen, wie sie zu sprechen haben. Privat kann jeder sprechen, wie er will. Aber ich bin auch schon genervt, dass wenn ich von einigen Behörden Pressemitteilungen bekomme, dass da durchgegendert wird, bis also die, nicht der Arzt, sondern die Ärztin oder wie heißt das, die Person?
Die fachärztliche
Person kommt.
Die fachärztliche Person.
Bis die fachärztliche Person kommt. Bitte nicht.
Und ich meine, geht's noch, bezog sie auch darauf, wenn man dann eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung hat, dann achtet man doch darauf, dass man das nicht miteinander verquickt, weil man doch ahnt, wenn das bekannt wird. Aber gut, gibt es da...
Also, da muss man ehrlich sagen, auch die Behörde hat da wirklich richtig irgendwie geschlafen und gepennt, weil sowas darf natürlich niemals so eskalieren, dass es diese Öffentlichkeit findet.
Thema Nummer 5, dein Lieblingsthema offensichtlich, Jean-Tompi. Nicht gerade verantwortlich, sondern sehr stark mitverantwortlich dafür, dass der Hamburger SV nach 7 Jahren wieder in die erste Bundesliga aufgestiegen ist. Ein sehr, sehr guter Spieler, aber einer, der jetzt und das zweite Mal aufgefallen ist. Wir erinnern uns, das erste Mal war da was mit der Bushaltestelle und einem vermeintlichen Autorennen. Das konnte ihn nicht nachgewiesen.
Eigentlich konnte man ihm nicht nachweisen. Ne?
Konnte man ihm nicht nachweisen, aber auch schon damals, glaube ich, eine hohe Strafe von 30 Tagessätzen. Viel höher geht es auch da nicht.
Aber wie viel? 75.000 oder so?
Ich weiß, naja, da geht ja
irgendwas um den Dreh. Also auf jeden Fall so, dass es mir richtig, richtig wehgetan hätte. Ich glaube, Herr Dompe kann das noch weglächeln.
So, und jetzt wurde er halt nochmal, er ist mit seinem Auto über eine rote Ampel gefahren, dann hat ihn die Polizei angehalten, haben eine Atemalkoholkontrolle gemacht, so heißt es, glaube ich. Jetzt sind auch die Blutalkoholkontrolle, die Werte sind da. Er hatte einen Promillewert nicht wie ursprünglich gedacht von 1,46, sondern von 1,34, aber ab 1,1 Promille ist man komplett fahruntauglich.
Also 1,34, da muss man ja auch schon mal ein bisschen näher und ein bisschen tiefer ins Glas geguckt haben, weil das kriegst du nicht mit drei Bieren. Da musstest du richtig Gas gegeben haben. Und dann noch Gas zu geben, ist jetzt nicht die cleverste aller Arten.
Und dann noch, man sieht ja auch, was das mit ihm gemacht haben muss, denn als die Polizisten ihn dann wieder haben laufen lassen, was ganz normal ist, hat er die paar hundert Meter zu seiner Wohnung, ist er nicht zurückgegangen, sondern mit einem E-Scooter und ist damit auch nochmal gesehen worden. Der HSV reagierte, Dompe muss nach unserer Information eine Strafe oder musste eine Strafe von 100.000 Euro zahlen. Und die Strafe vor Gericht, die steht noch auf. Aus, dadurch, dass er...
Wird, glaube ich, noch höher, ja.
Ja, dadurch, dass er sozusagen jetzt sozusagen eine Vorbestrafung hatte, also er ist nicht vorbestraft, aber dass er Wiederholungstäter ist, wird das auch schwierig. Und jetzt ist ja die ganz interessante Frage, finde ich, in diesem Zusammenhang. Nehmen wir an, das wäre jetzt ein ganz normaler Arbeitnehmer. Da hätte der Arbeitgeber das gar nicht mitbekommen, im Zweifel.
Nee, hätte sie mitbekommen. Und auch diese Strafe, von der du eben erzählt hast, die 100.000 Euro sind letztlich auf dünnem Eis. Mhm. Das eine ist, er ist ja nicht besoffen zum Training gekommen.
Genau.
Sondern er hat im privaten Umfeld getrunken und hat dann diese Verkehrsüberschreitung gemacht. Das alles hat den Arbeitgeber erstmal gar nicht so viel anzugehen. Und deshalb hat der HSV eigentlich auch wenig Möglichkeiten, ihn zu disziplinieren. Ich glaube, es lebt davon, dass er einschlägt und sagt, okay, ich habe Mist gebaut und damit das Thema durch ist. Aber für den HSV stellt sich schon die Frage, also es ist natürlich auf der einen Seite so, das sind nicht alles Götter und Heilige, die da spielen. Auf der anderen Seite möchte man aber eine Mannschaft haben, die Vorbild ist und mit denen sich auch die Fans identifizieren können. Und da man nicht nur Autoposer im Stadion haben will, ist, glaube ich, Herr Dompe inzwischen eine Figur, mit der man schon ein paar Magenschmerzen hat. Und ich finde, jeder kann einmal Mist bauen, aber zweimal Mist, wenn wir vorhin über die Regelung sprachen, da stellt sich die Frage, ob der nicht dann in Dänemark das Land verlassen müsste.
Aber sag mal, das ist ja die große Frage, die überall steht. Müssen Fußballspieler außerhalb des Fußballplatzes Vorbilder sein? Also ist nicht die Wahrheit auch die, dass wenn du dann ein Spiel hast, wie viele Spieler fallen mir ein? Mario Basler früher, da war das Gegenteil von einem Vorbild, wie der sich benommen hat. Pöbelnde Spieler und so weiter. Geht es nicht am Ende darum, auf dem Platz? Es zählt auf dem Platz und drumherum, ja, das ist blöd, dafür wird er ja bestraft, aber du hast ja recht, das hat mit dem HSV nichts zu tun und ich würde auch sagen, auch im Stadion.
Nein, wenn er gut spielt, ist es sofort verziehen.
Genau. Erst
wenn er schlecht spielt, wird man sich daran erinnern. Aber insgesamt, und da bin ich vielleicht doch ein bisschen radikaler, das ist jetzt das zweite Vergehen und wenn er also nur selber Mist gebaut hätte, dann würde ich sagen, es ist seine Sache. Aber wenn du besoffen Auto fährst und noch besser, wenn du quasi mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Bushaltestelle reinrast, weil so war das ja an den Landungsbrücken Hafenstraße, dann gefährdest du einfach andere Menschen. Und das ist für mich eine andere Dimension als der ist besoffen irgendwie vom Stuhl gefallen oder was weiß ich, hat eine Handtasche geklaut.
Aber gibt es ja nicht nur entweder oder. Jetzt sagt der HSV Anfang der Woche, wurde gesagt, es beginnt die Teilintegration von Jean-Luc Dompe und dann wird er wahrscheinlich jetzt nächste Woche wieder mitspielen dürfen. Ich weiß nicht, ob schon in Heidenheim, aber nächste Woche.
Können die auch nicht auf ihn verzichten, das ist ja der Punkt. Ja. Also,
aber das ist doch
ja. Als Verein ganz viel Kapital, wenn du jetzt so streng bist und sagst, er darf nicht mehr für uns spielen. Das wäre ja eine einzigartige Geldverbrennung, das kann sich der HSV gar nicht erlauben.
Mit anderen Worten ist aber das natürlich so ein bisschen, also das sieht jetzt aus, ob der HSV da tief durchgreift, aber er weist doch am Ende auf, er kann aus finanziellen Gründen, aus sportlichen Gründen und Achtung, auch aus rechtlichen Gründen, sich von Jean-Luc Dompe gar nicht trennen. Und dann finde ich, dann macht man einmal eine heftige Geldstrafe, aber dann lässt man ihn schnell wieder mitspielen, um wenigstens sozusagen den sportlichen Vorteil zu haben.
Ja, als Verein, finde ich, kann er das auch machen. Man muss halt sehen, wie am Ende das Hamburger Landgericht entscheidet. Ne? Da kann man dann kann man dann gespannt sein, ob er irgendwie, also wenn es ganz streng wird, wird es wahrscheinlich eine Bewährungsstrafe, der wird ja nicht im Bau dafür gehen, obwohl er, wie gesagt, Wiederholungstäter
ist. Ja, und das ist irgendwie, da haben wir auch mit dem Rechtsanwalt, der sich damit auskennt, gesprochen, der sagt, nee, der kriegt schon keine Gefängnisstrafe, aber also es wird auf jeden Fall deutlich mehr werden als beim letzten Mal. Und wir sind gespannt, dieses Wochenende der HSV in Heidenheim, ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel, weil das eine der Mannschaften ist, die um den Abstieg mitspielt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, lieber Matthias, dass das eine der wenigen Momente ist, eine der wenigen Wochenenden, an dem du dem HSV beide Daumen drückst. Ist das so?
Oh, weiß ich nicht.
Weil wenn Heidenheim
in Ordnung und der FC St. Pauli gewinnt gegen Stuttgart, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich jetzt wirklich darauf eingestellt, dass es auf Platz 17 oder 18 in Liga 2 geht und alles andere würde mich jetzt positiv überraschen. Das heißt, ich habe diesen schmerzhaften Weg jetzt in den letzten Wochen zurückgelegt. Ab jetzt geht es nur bergauf.
Okay. Und nächste Woche eine besondere Folge, denn du wirst sozusagen für unseren schönen kleinen Podcast irgendwo hinfahren, wo ich noch nie war. Und ich beneide dich darum, du fährst zur Münchner Sicherheitskonferenz.
Ja, da sind einige Treffen. Also ich fahre jetzt nicht direkt zu dem, was ja auch so schön geulgt. Ich bin der neue J.D. Vance. Es gibt da im Umfeld auch von Hamburgern sehr spannende Versammlungen und Treffen. Daran werde ich teilnehmen, werde auch deinen Lieblings-Ex-Minister treffen, der mit Robert anfängt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich quasi im Kern mit den Sicherheitsexperten über die Lage in Russland diskutieren werde.
Robert Andrich kenne ich nur, aber das ist ein anderes Thema. Vielen Dank allen, die zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche wieder dann mit Live-Eindrücken von der Münchner Sicherheitskonferenz. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.